Deutschlandfunk.
Hi, willkommen im Hörsaal. Der Hörsaal ist eine Produktion von Deutschlandfunk Nova und wir suchen hier für euch jede Woche die spannendsten Vorträge aus der Wissenschaft. Ich bin Nina Bust-Bartels und darum geht es heute.
Es gibt wirklich VermieterInnen, die in die Anzeigen, in Wohnungsanzeigen direkt reinschreiben: Ich vermiete nicht an Menschen, die vom Jobcenter kommen, also die Sozialhilfe beziehen. Reiche Menschen sterben in Deutschland im Durchschnitt 8 bis 10 Jahre später wie arme Menschen. Also die Frage, wer spricht, wer wird gehört, wer wird auch an gesellschaftlichen Debatten beteiligt, wer sitzt zum Beispiel im Bundestag, da gibt es auch nur sehr wenige Menschen, die kein Abitur haben, die nicht studiert haben.
Klassismus, das ist eine Diskriminierungsform, ähnlich wie Sexismus oder Rassismus. Von Klassismus sprechen wir, wenn eine Person benachteiligt wird, weil sie arm ist oder weil sie in einem Zuhause mit wenig Geld aufgewachsen ist. Welche unterschiedlichen Erscheinungsformen von Klassismus es gibt und was wir alle dagegen tun können, das erklärt euch heute Francis Seeg. Francis Seeg ist Professorin für soziale Arbeit mit Schwerpunkt Demokratie und Menschenrechtsbildung an der Technischen Hochschule Nürnberg. Der Vortrag, den ihr jetzt hört, heißt Klassismus, die vergessene Diskriminierungsform. Und Francis Seeg hat ihn am 2. Juni 2025 im Rahmen der Reihe Wie mit Ausschlussverfahren – Perspektiven auf soziale Ungleichheit am Institut für Europäische Ethnologie an der Uni Bamberg gehalten.
Ja, danke. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Und ich werde jetzt erstmal erklären, was Klassismus überhaupt bedeutet, also was der Begriff bedeutet. Er ist ja auch immer noch nicht allen Menschen bekannt. Einige Menschen denken immer noch an Klassizismus, an die Kunstepoche. Ich werde dann die Geschichte vom Klassismusbegriff erklären, die eng verwoben ist mit lesbisch und feministischen Bewegungen, sozialen Bewegungen. Und dann gehe ich auf unterschiedliche Erscheinungsformen von Klassismus ein, insbesondere auch auf die Diskriminierung von erwerbslosen Menschen bzw. Bürgergeldbeziehenden. Und ich werde dann auch nochmal aufzeigen, wie sich Klassismus überwinden lässt oder abbauen lässt. Klassismus, die vergessene Diskriminierungsform. Ich habe ja ein Fragezeichen dahinter gesetzt, weil sich in letzter Zeit da was geändert hat. Also ich arbeite seit über 10 Jahren zum Thema Klassismuskritik. Ich war eben lange in der politischen Bildung tätig, in unterschiedlichen Feldern. Und früher war der Kreis der Menschen, die sich mit dem Thema Klassismuskritik beschäftigen, noch sehr klein. Im Forschungskontext ist Klassismus immer noch eine unterbelichtete Diskriminierungsform. Es hat sich aber auch was verändert. Also immer mehr Menschen kennen den Begriff. Die Debatte wird immer größer, wird in immer größere Bereiche gestreut. Deswegen das Fragezeichen. Klassismus bezeichnet die Diskriminierung aufgrund von Klassenherkunft oder Klassenzugehörigkeit bzw. soziale Herkunft, sozialer Status. Und rechts sieht man ein Cover von einem Buch Scheidelinien über Sexismus, Rassismus und Klassismus von Anja Meulenbelt. Und das ist schon im Jahre 1988 erschienen. Also es ist tatsächlich gar kein neuer Begriff, keine neue Debatte. Und damals wurde dieses Buch Scheidelinien auch breit diskutiert, vor allem in der westdeutschen Frauenbewegung. Also Aktivistinnen von damals berichten mir immer noch von Lesekreisen, von vielen Debatten und Diskussionen, die damals stattgefunden haben. Und da wurde ja auch schon selbstverständlich der Begriff verwendet, auch im Zusammenspiel eben mit Sexismus und Rassismus, was auch schon andeutet, dass Klassismus auch ganz oft intersektional verwoben ist, also mit anderen Diskriminierungsformen zusammenhängt. Und in Berlin wurde sozialer Status jetzt auch mit ins Landesantidiskriminierungsgesetz aufgenommen. Also in Berlin ist es einmalig, da gibt es jetzt wirklich auch einen rechtlichen Schutz gegen klassistische Diskriminierung. Ich war auch daran beteiligt an einem einjährigen Projekt, wo wir mit ErfahrungsexpertInnen, SozialarbeiterInnen und WissenschaftlerInnen und auch Menschen aus Beratungsstellen ein Jahr lang ausgewertet haben, erhoben haben, diskutiert haben, wie sich sozialer Status gut fassen lässt als Diskriminierungskategorie. Da werde ich immer noch ein paar Erfahrungen auch einstreuen. Leider ist es so, dass bundesweit auf EU-Ebene klassistische Diskriminierung noch nicht verankert ist in der Antidiskriminierungsgesetzgebung. Klassismus als Diskriminierungsform begrenzt zum Beispiel den Zugang zu Wohnraum. Also das haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt. Es gibt wirklich VermieterInnen, die in die Anzeigen, in Wohnungsanzeigen direkt reinschreiben, ich vermiete nicht an Menschen, die vom Jobcenter kommen, also die Sozialhilfe beziehen. Da steht wirklich häufig drin, Menschen, die Bürgergeld beispielsweise beziehen, werden ganz massiv auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert. Dafür gibt es jetzt auch schon eigene Fachstellen, die sich spezifisch mit dieser Form auch von Klassismus beschäftigen. Bildungsabschlüsse, da werde ich später auch noch intensiver drauf eingehen, hängen ganz massiv von der Klassenherkunft ab, vor allem von den Einkommensverhältnissen der Eltern und den Bildungsabschlüssen. Und da gibt es auch einen großen Unterschied zwischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Also gerade an Universitäten ist die Bildungsgerechtigkeit eben geringer ausgeprägt. Also viele Arbeiterkinder bekommen einen schweren Zugang zu universitärer Bildung. Auch Gesundheitsversorgung ist von Klassismus geprägt. Also zum einen leben wir auch in einer Gesellschaft, wo die Lebenserwartung von der Klassenherkunft oder Klassenposition abhängt. Reiche Menschen sterben in Deutschland im Durchschnitt 8 bis 10 Jahre später wie arme Menschen. Also es gibt wirklich einen Unterschied in der Lebenserwartung von fast 10 Jahren. Und natürlich ist auch unser Gesundheitssystem an sich schon von Klassismus durchzogen. Wenn man an den Unterschied zwischen gesetzlichen Versicherten und Privatversicherten denkt. Aber ich forsche und lehre ja im Bereich soziale Arbeit und es gibt natürlich auch viele Menschen, beispielsweise wohnungslose Menschen, die oft auch gar keinen Zugang bekommen zur Gesundheitsversorgung. Gesellschaftliche Teilhabe, also die Frage, wer spricht, wer wird gehört, wer wird auch an gesellschaftlichen Debatten beteiligt, wer sitzt zum Beispiel im Bundestag. Da gibt es auch nur sehr wenige Menschen, die kein Abitur haben, die nicht studiert haben. Und wer ist an gesellschaftlichen Debatten beteiligt, das hängt eben auch oft von der Klassenherkunft ab. Auch wenn wir uns gesellschaftliche Anerkennung anschauen, da gibt es ja auch diesen Spruch, was ist toll, wenn es reiche Menschen machen, aber wo wird drauf hinabgeschaut, wenn es arme Menschen machen, zum Beispiel Secondhand-Kleidung tragen. Das ist eine aktuelle Debatte in den sozialen Medien, die dieses ganze Thema der Anerkennung auch nochmal auf den Punkt bringt. Es geht auch immer um Sprache, welche Sprache wird positiv bewertet, welche negativ. Klassismus ist häufig auch intersektional verschränkt, also oft verwoben mit Rassismus oder auch Sexismus. Wir können uns zum Beispiel in Deutschland anschauen, wer hat ein hohes Risiko von Armut betroffen zu sein. Und da sind alleinerziehende Mütter ganz weit oben. Das ist auch gerade für Bayern auch interessant. Hier gibt es auch sehr viele Frauen, die von Altersarmut betroffen sind. Also noch mehr wie in anderen Bundesländern. Und auch Menschen, die Rassismus erfahren, haben eine häufigere Wahrscheinlichkeit, auch von Armut betroffen zu sein. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, Klasse zu definieren oder über Klassenverhältnisse nachzudenken. Ich werde jetzt nicht alle davon heute hier einführen können, aber ich habe ein Modell mitgebracht von dem Soziologen Pierre Bourdieu. Und sein Kapitaltheoriemodell lässt sich gut mit Klassismuskritik verbinden. Und aber obwohl ich dazu auch nochmal sagen muss, dass Klassismuskritik, das hatte ich ja auch schon angedeutet, auch eng verwoben ist mit feministischen, queeren, sozialen Bewegungen und sich da auch viel auf feministische Theorie bezogen wird, die auch gar nicht an Universitäten, an Hochschulen so verankert sind. Also beispielsweise die Ansätze der Prololesben, also Lesben aus proletarischem Hintergrund, die sich in der Frauen-Lesben-Bewegung organisiert haben, die aber gar nicht in der Form oft verschriftlicht wurden. Und daher lässt es sich auch schon wieder kritisch betrachten, dann schwerpunktmäßig mit Pierre Bourdieu zu arbeiten. Ich denke, das wird auch im Laufe der Vortragsreihe wahrscheinlich immer mal wieder Thema werden. Auf wen bezieht man sich? Mit welchen Theorieansätzen arbeitet man? Welche sind überhaupt an Hochschulen und Universitäten anerkannt oder werden hier gelesen? Ökonomisches Kapital lässt sich so in unterschiedliche Formen aufteilen. Also einmal Eigentumsverhältnisse, aber auch Einkommen und bei kulturellem Kapital, da sind wir auch jetzt hier mittendrin. Also kulturelles Kapital teilt Pierre Bourdieu in 3 Formen auf. Also rechts sehen Sie das kulturelle Kapital, das über Institutionen vergeben wird. Also was viele von Ihnen jetzt auch gerade erwerben. Also ein Abitur, Bachelorabschluss, Masterabschluss, Doktortitel. Und in der Mitte sehen Sie kulturelles Kapital, das verkörpert wird. Also die Klasse, die man verkörpert, das wird oft in der Herkunftsfamilie sehr früh auch gelernt. Oft ist es uns auch gar nicht so richtig bewusst, welchen Klassenhabitus wir eigentlich ausstrahlen. Da geht es auch um Sprache, also spricht man zum Beispiel Dialekt oder nicht? Oder welche Form der Sprache spricht man? Welche Regeln kennt man? Wo fühlt man sich wohl? Fühlt man sich zum Beispiel an der Universität wohl? Und weiß man, wie die Dinge dort funktionieren? Deswegen habe ich hier auch das Bild gewählt von einem klassischen Musikinstrument, weil das ja so eine Kulturform der bürgerlichen Klasse oder privilegierten Milieus ist, um auch einen gewissen Klassenhabitus einzuprägen. Links sieht man noch kulturelles Kapital in Objektform. Das können so klassische Bücherregale sein. Hier ist es vielleicht ein bisschen altmodischer Kanon, Goethe, Tolstoi, Fontane. Es könnten auch andere Bücher sein heutzutage. Beispielsweise, vielleicht wenn wir über Klassismus sprechen, von Didier Ribon, Rückkehr nach Reims, ist sicherlich ein Buch, was dann sehr oft erwähnt wird. Und was bei diesem Modell ganz spannend ist, die Kapitalsorten lassen sich ineinander umwandeln. Also eine Familie mit viel ökonomischem Kapital, mit Eigentum, kann ihr Kind sehr wahrscheinlich zum Beispiel auf eine Privatschule schicken oder Nachhilfeunterricht finanzieren, Bücher finanzieren. Das Kind hat wahrscheinlich ein eigenes Arbeitszimmer oder ein eigenes Zimmer und hat ganz andere Voraussetzungen, um kulturelles Kapital zu erlangen. Oder was sich auch immer noch feststellen lässt in Deutschland, wer zum Beispiel einen Doktortitel hat oder einen Masterabschluss, wird durchschnittlich häufig dann mehr ökonomisches Kapital auch verdienen oder hat andere Möglichkeiten. Und das kulturelle Kapital, also das verkörperte kulturelle Kapital, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wer in Deutschland die Möglichkeit hat, eine Universitätsprofessur zu erlangen oder auf eine Universitätsprofessur berufen zu werden, das hängt auch ganz massiv von der sozialen Herkunft ab. Beim sozialen Kapital geht es um Vitamin B, also Netzwerke. Welche Kontakte hat man? Welche Menschen kennt man vielleicht auch schon sehr lange? Zu wem hat man keinen Kontakt? Also wenn wir nochmal auf das Beispiel akademische Karrieren schauen, da macht es natürlich auch einen großen Unterschied, ob dann schon vom Elternhaus Kontakte da sind, ob da beispielsweise auch Professorinnen schon irgendwie zum familiären Netzwerk gehört haben. Wenn Sie sich mal anschauen, wer in Deutschland Universitäten leitet, also die PräsidentInnen deutscher Universitäten, da sind dann auch oft Menschen mit einem von im Nachnamen zu finden, also auch Adelsnetzwerke. Solche Kontakte spielen eine große Rolle. Dann geht es auch noch um das sogenannte symbolische Kapital. Links sehen Sie jetzt eine Visitenkarte von einem Menschen mit viel symbolischem, kulturellem und auch ökonomischem Kapital, also Professor Doktor von und dann Kurfürstendamm Hauptstadt. Das sind dann auch nochmal Marker von Prestige. Und auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die schon alleine aufgrund von ihrem Vornamen oder ihrem Nachnamen oder ihrer Adresse ausgegrenzt werden, klassistisch diskriminiert werden. Wir wissen zum Beispiel aus der Forschung, dass Menschen, die Kevin oder Chantal heißen, oft ausschließlich aufgrund von ihrem Vornamen schon nicht zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden. Und auch Menschen mit Nachnamen, die aufgrund von Klassismus, Rassismus stigmatisiert werden, sind auch ausgeschlossen, sowohl auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Bildungsmarkt oder im Bildungssystem. Und es gibt auch Adressen, also in Nürnberg beispielsweise, die BewohnerInnen von einer Wohnungslosenunterkunft haben mir auch berichtet, dass sie große Schwierigkeiten haben, sich wieder auf eigene Wohnung zu bewerben, weil sie dann aufgrund von ihrer Adresse schon gar nicht eingeladen werden. Und da gibt es jetzt schon Ehrenämter, die sich in dem Bereich herausbilden. Also es gibt jetzt schon Ehrenamtliche, die dann für Menschen, wohnungslose Menschen, diese Anrufe tätigen, damit überhaupt der Kontakt zustande kommt zu VermieterInnen. Klassismus kann zusammenfassend verstanden werden als das systematische Abgeschnittenwerden von Ressourcen wie Geld, Bildung, gesellschaftliche Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe. Und wir schauen uns immer diese beiden Achsen an. Also wir können uns zum einen die Klassenherkunft anschauen, also zum Beispiel die Situation von Arbeiterinnenkindern im Bildungssystem oder auch die Situation von Menschen, sogenannten CareLeaverInnen, also Menschen, die in Pflegefamilien aufwachsen, die in der Jugendhilfe aufgewachsen sind, also zum Beispiel im betreuten Wohnen, in stationären Jugendhilfeeinrichtungen, da ist die Bildungsgerechtigkeit nämlich noch sehr viel geringer. Also da sind es noch viel weniger, die die Möglichkeit haben, Abitur zu machen oder zu studieren. Und ich arbeite auch viel zum Thema Klassenherkunft. Also ich habe auch mehrfach so Reflexionsräume organisiert. Also ich habe einmal für ein Jahr lang ein Gesprächscafé organisiert für Menschen, die Interesse haben. Wir haben das Buch Zwischen den Klassen von der Soziologin Chantal Jacquet gelesen Die ist ähnlich wie Pierre Bourdieu in Frankreich sehr bekannt zu dem Thema. Und sie hat sich damit beschäftigt, warum Menschen eben nicht in der sozialen Klasse bleiben, in die sie hineingeboren wurden. Und ich habe einen Gesprächsraum organisiert, also auch eine Methode der politischen Bildung, wo wir uns ein Jahr lang diesem Buch gewidmet haben und dann immer wieder eigene biografische Erfahrungen reflektiert wurden. Bei der Klassenposition, also bei der Diskriminierung entlang von der Klassenposition, da geht es insbesondere um Erwerbslosenfeindlichkeit, auch um die Diskriminierung von armutsbetroffenen Menschen, von wohnungslosen Menschen. Das ist natürlich auch ein Thema, was sehr aktuell ist. Also ich denke, alle von Ihnen haben sicherlich schon mal diskriminierende Aussagen über Bürgergeldbeziehende gehört. Also das ist so eine Form von Klassismus, die sehr weit verbreitet ist, die sehr salonfähig ist, die auch aktuell medial von unterschiedlichen PolitikerInnen verbreitet wird. Es gibt sehr viele Vorurteile über Menschen, die Sozialhilfe beziehen. Es wird ihnen unterstellt, dass sie faul seien, dass sie sich nicht anstrengen würden. Und diese ganzen Bilder, die werden immer wieder weiter verbreitet. Das ist so ein Forschungsfeld, ein Thema von Klassismusforschung, wo ich denke, dass alle von Ihnen wahrscheinlich auch schon mal solche Aussagen gehört haben im Kollegium oder vielleicht auch im Studium oder in der Familie. Ich würde noch einmal einen Schritt kurz zurückgehen und noch mal ein Zitat mitbringen aus der Bewegungsgeschichte von Martina Witte, die war selbst bei den Prololesben aktiv. Und ich arbeite auch regelmäßig mit ihr zusammen. Sie publiziert auch zu dem Thema. Wen das Thema interessiert, es gibt eine Dissertation, die erschienen ist, Klassenunterschiede im feministischen Bewegungsalltag, antiklassistische Interventionen in der Frauen- und Lesbenbewegung der 80er und 90er Jahre in der BRD von Julia Roshardt, wo diese ganze feministische Bewegungsgeschichte nochmal aufgezeigt wurde. Und Martina Witte hat gesagt, vergleichbar mit der eurozentrischen und patriarchalen Weltsicht, die wir kritisierten, wirkte mitten unter uns politischen, lesbisch-feministischen Autonomen quasi unerkannt eine weitere Dominanzkultur, die des Bildungsbürgertums. Und es ist sozusagen dieser Bewegung der Prololesben auch zu verdanken, dass wir heute über dieses Thema sprechen können. Die haben da vor allem interveniert in die Frauen- und Lesbenbewegung, aber Klassismus prägt eben auch alle anderen Bereiche. Klassismus hat eine individuelle Ebene, also es gibt individuelle Vorurteile, die sicherlich auch alle von uns ja schon mal vielleicht auch selbst erlebt haben oder gehört haben. Es ist aber auch wichtig, an dieser individuellen Ebene zu arbeiten. Also ich gebe beispielsweise viele Fortbildungen auch für LehrerInnen oder RichterInnen, SozialarbeiterInnen, auch PolizistInnen. Und da ist es natürlich total wichtig, dass sie sich bewusst sind über klassistische Vorurteile, über negative Einstellungen gegenüber Bürgergeldbeziehenden oder wohnungslosen Menschen. Es ist natürlich auch für Hochschullehrende sehr relevant, weil es ja in die Bewertung einfließen kann, in die Frage, wer unterstützt wird und wer nicht, wem werden Türen geöffnet und wem nicht. Und bei der institutionellen Ebene, da kann man sich die eigene Institution anschauen, also zum Beispiel die eigene Bildungseinrichtung, wo da Klassenunterschiede deutlich werden, wo da Klassenhierarchien existieren. Und auf der strukturellen Ebene schauen wir uns aber auch zum Beispiel das Bildungssystem insgesamt an, wo wir wissen, dass das mehrgliedrige Schulsystem für Arbeiterkinder eher nachteilig ist und eine Schule für alle, eine Gesamtschule von Vorteil, aber sich da eben auch wenig tut. Und die historische Ebene, da geht es um die Verfolgung sogenannter asozialer Menschen im Nationalsozialismus. Also es gab ja im Nationalsozialismus den schwarzen Winkel und unter dem wurden Menschen, die als asozial galten oder arbeitsscheu, auch verfolgt und auch in Konzentrationslagern ermordet. Und mir fällt immer wieder auf, dass es mittlerweile auch viele Menschen gibt, die gar nichts von dem schwarzen Winkel wissen, denen auch gar nicht bewusst ist, dass der Begriff asozial eben eine NS-Vergangenheit hat, Verbindung. Und dass es auch heutzutage viele Kontinuitäten gibt und natürlich auch von der extremen Rechten heutzutage immer wieder Hassverbrechen gegen wohnungslose Menschen, gegen armutsbetroffene Menschen, gegen Menschen, die Sozialhilfe beziehen, aber sich auch in anderen Kontexten diese Kontinuitäten zeigen. Und bei der verinnerlichten Ebene, das ist gerade für den Bereich auch Hochschule fürs Bildungssystem sehr interessant. Alle Diskriminierungsformen werden auch oft ins eigene Selbstbild übertragen. Also es kommt auch vor, dass sich Menschen dann selbst abwerten und selbst nichts mehr zutrauen. Dazu habe ich auch noch ein Zitat mitgebracht von der Erwerbsloseninitiative BASTA, die in Berlin aktiv sind. Die haben gesagt, Armut ist in der Regel durch soziale und regionale Herkunft bedingt. Die gesellschaftliche Erzählung jedoch individualisiert die Verantwortung für Armut. Und gemäß dieser Wertung, dass Armut selbst verschuldet sei, werden wir auch behandelt. Leute, die zu uns kommen, sind deshalb oft stark verunsichert. Sie vertrauen sich selbst, ihrem Wissen und ihren Erfahrungen nicht mehr. Und diese Selbstverschuldungsthese, also diese Annahme, dass Armut selbst verschuldet sei, ist eben ein massiver Bestandteil von Klassismus, weil Menschen dann die Schuld zugeschoben wird für ihre Situation und gar nicht geschaut wird, dass Menschen auch unterschiedliche Startbedingungen haben, unterschiedliche Lebensbedingungen. Gerade beim Thema Armut, wenn wir uns anschauen, warum sind Menschen armutsbetroffen, hat das eben auch oft mit Herkunft zu tun, auch mit Krankheiten, mit Pflegeverantwortung. Und verinnerlichter Klassismus kann dann eben dazu führen, dass sich Menschen selbst nicht mehr vertrauen, ihrem Wissen und ihren Erfahrungen nicht. Im Bildungssystem nennt man das auch Selbsteliminierung. Also es gibt auch viele Arbeiterkinder, die sich auch selbst dann gar nicht zutrauen, Abitur zu machen oder zu studieren. Oder wo die Familien dann auch sagen, nein, das passt nicht zu uns. Bei uns hat noch nie jemand studiert. Mach doch lieber was Sicheres, mach eine Ausbildung. Das haben vielleicht auch einige von Ihnen erlebt. Und das ist auch ein Punkt, der gerade beim Thema Armut sehr stark wirkt, weil Armut eben sehr mit Scham auch verbunden ist. Ich habe noch mal ein paar Zahlen mitgebracht, spezifisch zum Thema Klassismus im Bildungssystem. Eine Studie, die da besonders interessant ist, ist die IGLU-Studie. Die Studie hat gezeigt, dass für Kinder aus AkademikerInnen-Haushalten mindestens doppelt so häufig der Wechsel aufs Gymnasium empfohlen wird wie bei Kindern aus Arbeiterinnenfamilien. Und dann kann man ja fragen, woran liegt das? Was sind die Gründe für diese unterschiedliche Empfehlung? Und da wird dann oft gesagt, ja, vielleicht liegt es daran, dass die Eltern nicht so gut unterstützen können, dass die Leistungen nicht so gut sind. Aber das Erschreckende an dieser Studie ist, dass deutlich wird, dass Arbeiterkinder wirklich eine höhere Leistung erzielen müssen, um die gleiche Empfehlung zu bekommen. Also die Schwelle für eine Gymnasialempfehlung durch LehrerInnen liegt bei Kindern aus Arbeiterinnenfamilien bei 559 erreichten Punkten in der Lesekompetenz. Kinder aus AkademikerInnenfamilien brauchen dagegen nur 510 Punkte für eine solche Prognose. Also Arbeiterkinder müssen dann wirklich eine höhere Lesekompetenz aufweisen für die gleiche Empfehlung. Und das ist ja leider traurig. Es hat viel mit verinnerlichten und nicht reflektierten klassistischen Vorurteilen von LehrerInnen zu tun. Deswegen ist es so wichtig, da auch wirklich viel Bildungsarbeit zu machen zu Klassismus, flächendeckend auch Lehrerinnen zu schulen, auch Hochschullehrende, weil wir eben auch in der Benotung, Bewertung im Bildungssystem nicht immer fair sind und sich auch Diskriminierung da äußert und das ja massive Auswirkungen hat. Und den Bildungstrichter, den kennen Sie ja wahrscheinlich, da geht es um die Frage, wer eigentlich welche Bildungsstufe erreicht. Und man sieht hier, dass von 100 Nicht-AkademikerInnen-Kindern 27 ein Studium anfangen und dann 20 einen Bachelor absolvieren und 11 einen Master. Und von 100 AkademikerInnen-Kindern beginnen 79 ein Studium, also im Vergleich bei den Arbeiterkindern sind es nur 27. 64 absolvieren einen Bachelor. Bei den Nicht-AkademikerInnen-Kindern sind es nur 20 und bei den Master-Absolventinnen sind es bei den AkademikerInnen-Kindern 43, im Vergleich dazu nur 11 bei den Nicht-AkademikerInnen-Kindern. Und Sie sehen dann nochmal bei dieser Statistik, dass die allermeisten Personen eben in der Grundschule schon sozusagen aussortiert werden, also dass es besonders relevant ist, auch auf die Grundschule zu schauen, weil sich da sehr viel zeigt. Und es ist natürlich auch möglich, dann noch den Bildungszweig zu wechseln, aber eben mit massiven Anstrengungen und mehr Aufwand verbunden. Wie lässt sich jetzt Klassismus abbauen? Also Klassismus muss erstmal als Diskriminierungsform überhaupt anerkannt werden. Das war ja auch mein Titel, die vergessene Diskriminierungsform. Wie gesagt, oft ist der Begriff noch nicht bekannt und auch die Diskriminierung von Arbeiterkindern, von wohnungslosen Menschen, von armutsbetroffenen Menschen ist oft gesellschaftlich so akzeptiert und noch gar nicht als Diskriminierung anerkannt. Deswegen ist das ein erster Schritt, Klassismus zu benennen und zu analysieren. mir fallen da auch immer wieder Beispiele auch aus dem Hochschulalltag auf. Also ich hatte auch mal die Situation da, ich sage es jetzt sehr anonymisiert, aber da hatte sich jemand beworben auf eine wissenschaftliche MitarbeiterInnenstelle und hat sich beworben übers Jobcenter, hat gerade ALG1 bezogen, Arbeitslosengeld 1, und wo dann gesagt wurde von einem Professor, ja, aber die Person brauchen wir ja gar nicht einladen, da wissen wir eh, dass das nichts wird. Und sowas ist gängig und das würde man sich bei anderen Diskriminierungsformen wahrscheinlich oft gar nicht mehr so trauen, obwohl Rassismus, Sexismus, Transfeindlichkeit natürlich genauso wirkt. Aber Klassismus ist noch so akzeptiert, dass da wirklich vieles möglich ist, wo gar keine Gegenrede geäußert wird oder noch nicht mal ein Bewusstsein dafür da ist. Gegenrede bei klassistischen Aussagen, also dass es in der politischen Bildung eh sozusagen auch in den aktuellen Zeiten, wo ja die extreme Rechte auch mehr Einfluss gewinnt und wir auch wieder viel mehr über Demokratieförderung, Demokratiestärkung reden müssen. Es ist total gut zu üben, auch Gegenrede zu äußern. Also wenn das nächste Mal ein abwertender Kommentar fällt über Arbeiterkinder an Hochschulen oder über Menschen, die Bürgergeld beziehen, sich da auch wirklich zu trauen, Gegenrede zu äußern und da auch mal sich fortzubilden. Also es gibt auch Fortbildungen, wo man wirklich lernt, gegen solche Parolen sich zu äußern. Aber auch die eigene Haltung zu überprüfen und daran zu arbeiten. Also gerade auch Menschen, die dann später selbst vielleicht in lehrenden oder pädagogischen Berufen arbeiten. Aber auch für alle anderen ist es auch gut, erstmal selbst zu überlegen, mit welchen Bildern von Armut, Reichtum ist man aufgewachsen. Was wurde einem da vermittelt? Aus welcher sozialen Klasse kommt man eigentlich selbst? Wo steht man jetzt? Wie prägt einen das? Und das zu reflektieren und bei sich selbst auch anzufangen, an der eigenen Haltung zu arbeiten. Klassismuskritische Fortbildung wahrnehmen ist leider auch noch viel zu wenig verankert. Also in der LehrerInnen-Weiterbildung beispielsweise, Fortbildung, da ist es noch fast gar nicht verankert. Im sozialen Bereich, in der sozialen Arbeit, da passiert schon recht viel. Es gibt auch immer mehr Menschen an Kunsthochschulen im Kunst- und Kulturbereich, die sich mit Klassismus beschäftigen, aber es müsste noch viel mehr ausgebaut werden. Dann sollten wir auch nicht nur über Arbeiterkinder sprechen, sondern auch immer schauen, wie kann man auch die Elternarbeit gestalten, also gerade bezogen beispielsweise auf den Bildungsbereich, also wie kann man auch klassismuskritisch Elternarbeit organisieren, auch mehrsprachig, niedrigschwellig. Und was ich besonders wichtig finde, ist auch Empowerment-Räume anzubieten und Empowerment-Räume zu unterstützen, also Selbstorganisation. Es gibt beispielsweise die Selbstvertretung wohnungsloser Menschen, die in Deutschland organisiert sind und auch in Österreich, wo sich wohnungslose Menschen organisieren, politische Forderungen aufstellen, Veranstaltungen organisieren. Die freuen sich immer über StreiterInnen beziehungsweise über Öffentlichkeit eingeladen zu werden. Und es gibt auch an vielen Hochschulen oder an einigen Hochschulen mittlerweile Arbeiterkinderreferate. Also es gibt natürlich Arbeiterkind als Organisation, aber auch immer mehr selbstorganisierte Referate, beispielsweise in Münster und Marburg, aber auch an der Universität in München. Und es ist immer eine gute Möglichkeit, sich auch mit anderen Studierenden, die aus armutsbetroffenen Familien kommen oder aus Arbeiterinnenfamilien, sich da auch zusammenzuschließen, auszutauschen, aber auch das Thema präsenter zu machen. Also es gibt auch die Initiative Ich bin armutsbetroffen, die sich im digitalen Raum organisiert hat, also wo armutsbetroffene Menschen über ihre Erfahrungen gesprochen haben, versucht haben, ein anderes Bild von Armut auch zu vermitteln, die sich aber auch in immer mehr Städten organisieren. Und Erwerbsloseninitiativen sind sowieso in den allermeisten Orten präsent. Und bezogen auf Bayern ist hier eben das Thema Altersarmut auch ein großes Thema, vor allem von Frauen. Das ist auch dann nochmal so eine doppelte Tabuisierung, wo es zum Beispiel noch nicht so viel an Empowerment-Räumen gibt. Also das hängt auch so ein bisschen vom Thema ab. Und ich möchte da noch kurz darauf hinweisen, ich habe mit dem Team von der TU Dresden zusammen auch ein Kartenspiel entwickelt, Konversationskarten zum Thema Klassismus, also wann wird Klassismus sichtbar. Die sind kostenfrei, die kann man einfach runterladen und dann für die politische Bildung oder auch für die pädagogische Arbeit, aber auch für Freundinnenkreise, Familie nutzen, um über Klassismus ins Gespräch zu kommen. Also da sind dann unterschiedliche Fragen drin zum eigenen Bildungsweg, zum eigenen Verständnis von Klasse. Auch so Fragen wie, leben wir in einer Klassengesellschaft? Aber es kann auch die Frage sein, wie war eigentlich Ihr oder dein Bildungsweg? Das ist ganz frisch erschienen und ich habe auch mit Marie Kottwitz zusammen ein Positionspapier geschrieben, was gerade veröffentlicht wurde. Klassismusforschung, interdisziplinäre Ansätze und Zukunftsperspektiven. Das war jetzt so ein einjähriges Projekt gefördert von der Volkswagen Stiftung, wo wir halt mit Menschen aus ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, also auch aus den Literaturwissenschaften, Kulturwissenschaften, sozialen Arbeit, Pädagogik, Kunstbereich, aber auch mit Selbstvertretungen aus der Erwerbslosenbewegung, Wohnungslosenbewegung diskutiert haben, wie man eigentlich Klassismusforschung jetzt, was die Geschichte bedeutet, aber wie wir das auch in der Zukunft anders denken möchten. Da haben wir jetzt ein Positionspapier geschrieben, was auch zugänglich ist. Und in dem Zusammenhang hat unsere studentische Mitarbeiterin Anna Feder auch eine Audioreportage entwickelt, wo wer eher sozusagen der Hörtyp ist, sich die Themen, also wir haben versucht, auch im Sinne von der klassismuskritischen Forschung eben nicht nur ein Positionspapier zu schreiben, was sich dann an eine akademische, vor allem akademisches Publikum richtet und Förderinstitutionen, sondern das auch nochmal als Audioreportage aufzuzeigen. Das kann man einfach auf Spotify sich anhören, also Audioreportage Klassismusforschung. Also das kann man einfach runterladen und deswegen auch gerne verbreiten an Menschen in der sozialen Arbeit.
Das war Frances Seeg mit dem Vortrag Klassismus, die vergessene Diskriminierungsform. Und wenn euch das Thema interessiert, dann hört doch auch in unseren Podcast Facts und Feelings rein. In der Folge Broke als Status klären wir, warum es heute so ein Ding ist, so zu tun, als wäre man pleite. Und wir klären, was das mit Klassismus zu tun hat. Frances Seeg ist in dem Podcast auch wieder mit dabei. Die Folge verlinke ich euch in den Shownotes und auch bei uns auf der Seite auf deutschlandfunknova.de. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.